ARD.
Michael, hast du Kate, die Prinzessin von Wales, für alle die, die sich für die englischen Royals nicht so interessieren, ihre fröhliche Kinderschar und die, naja, sagen wir mal, doch deutlich verrutschte Kinderhand auf dem Muttertagsfoto auch schon gesehen?
Nein, man kam ja in den letzten Tagen kaum dran vorbei. Also das war ja, wenn man so will, das Aufregerthema der letzten Tage.
Ja, hat es dich auch so aufgeregt?
Also nicht ganz so, aber ich fand es natürlich als Thema interessant, wenn man bedenkt, wie die Royals da mittlerweile Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Und zum anderen fand ich auch interessant, wie sehr man aufpassen muss heutzutage, selbst bei Fotos, bei denen man das jetzt gar nicht unbedingt vermuten würde.
Ja gut, es ging ja ein bisschen darum, dass erkennbar eine KI über dieses Foto gerutscht war und die angehende Königin von England sagte ja, sie sei ja Hobbyfotografin und das würde sie routinemäßig machen, Sachen durch den Computer laufen. Das mache ich ehrlich gesagt mit meinen Urlaubsfotos auch. Da ist es ein bisschen blauer, da ist es ein bisschen klarer, ein bisschen schärfer. Das ist ja dann, wenn man so will, natürlich schon eine Manipulation. Und ich denke tatsächlich, gerade so weltbewegende Menschen wie die englischen Royals sollten da schon ein bisschen besser aufpassen.
Na, ich denke, Kate Middleton hat ein bisschen unterschätzt, wie sehr sie natürlich da in der Öffentlichkeit steht, im Sinne von, dass natürlich Millionen von Menschen und auch Medienexperten sich über so ein Foto beugen und dann genau analysieren, was da möglicherweise manipuliert wurde und was nicht. Also ich denke, die ganze Sache wirft ein grelles Schlaglicht darauf, wie unruhig die Medienlandschaft momentan ist. Also Stichwort KI, Algorithmen, Bots und die guten alten absichtlichen Falschmeldungen, die lassen einen ja manchmal dann schon so ein bisschen sorgenvoll in die Zukunft schauen. Das hat auch eine Studie dieser Tage der Bertelsmann Stiftung ergeben. Demnach fürchten sich über 80% der Menschen hier in Deutschland vor Fake News und sogar noch mehr glauben, dass diese Verzerrung der Realität oder man könnte auch sagen schlicht Lügen Wahlen beeinflussen können.
Ja, die uralte, möchte ich jetzt fast schon sagen, Theorie von der Übermächtigkeit der Medien feiert aktuell wieder ein erstaunliches Comeback. Dabei gibt es auch durchaus Untersuchungen und wissenschaftliche Erkenntnisse, die das alles etwas entspannter betrachten lassen. Haben wir vielleicht zu viel Angst vor Fake News? Ich bin übrigens Thomas Biemisdörfer.
Und ich bin Michael Mayer. Und wir fragen uns heute Fake News über Fake News. Wie gefährlich sind eigentlich Desinformationen?
Wir wollen also versuchen, etwas Klarheit in diese Diskussion zu bringen. Und zwar mit dem Kommunikationswissenschaftler Professor Christian Peter Hoffmann von der Universität in Leipzig. Hallo.
Hallo.
Herr Hoffmann, wie schätzen Sie denn die weltweite Aufregung um das Muttertagsfoto der Prinzessin von Wales ein? Also ist hier eine KI-generierte Fake News in die Welt gesetzt worden oder hat Kate Middleton da einfach Photoshop benutzt und so ein paar Sachen manipuliert? Wie sehen Sie das?
Ja, wenn ich das wüsste. Also das ist ja das Interessante an dem Fall, dass wir gar nicht wirklich beurteilen können, inwiefern es hier wirklich eine Irreführungsabsicht gab. Also ist es, wie Sie beschrieben haben, eigentlich nur harmlos so, dass man halt ein Foto ein wenig aufgehellt oder gehübscht hat? Oder ist hier doch ein Bild kreiert worden, das eine nicht reale Situation wiedergibt mit einer Irreführungsabsicht? Und insofern ist es noch nicht ganz klar, ob das wirklich sozusagen eine Miss- oder Desinformationsversuch war seitens der Royals. Ich glaube, was man an dem Beispiel aber auch sehen kann, ist, dass der Journalismus doch funktioniert. Also dass die Agenturen erkannt haben, dass mit dem Foto etwas nicht stimmt und es deswegen auch nicht verwendet haben und dass wir alle sehr schnell davon erfahren haben, dass es sich um ein in irgendeiner Form manipuliertes Foto handelt.
Das ist die gute Nachricht. Die für mich etwas ungute Nachricht, um es mal so zu sagen, ist ja auch ein wenig der Kontext, in dem dieses Bild veröffentlicht wurde. Die Prinzessin war krank, war operiert worden. Man wusste nicht so ganz genau, wie geht es ihr eigentlich. Man wusste auch nicht, warum musste sie eigentlich operiert werden. Dann gab es jede Menge Theorien. Man sagt heutzutage so schön Erzählungen. Sie sei entführt worden, sie sei todkrank. Und man wollte eigentlich mit diesem Foto das alles aus der Welt schaffen. Und dann lag man doch ziemlich daneben. Ich bin fast der Meinung, dass das eine ziemlich große Panne ist eigentlich in diesem Kontext.
Eine Panne ist es sicherlich. Die Frage ist, ist es Fake News, ist es Missinformation, ist es Desinformation? Das hängt immer davon ab, welche Definitionen wir dafür anwenden. Und bei Missinformation redet man eigentlich von einem Inhalt, der irreführend wirkt auf das Publikum, aber nicht unbedingt mit dieser Absicht verbreitet wurde. Und bei Desinformation kommt dann halt noch die Irreführungsabsicht dazu. Und das macht diese Begriffe so komplex, weil man ja dafür wissen muss, was war eigentlich die Absicht des Absenders und auch was war eigentlich die Wirkung beim Publikum und inwiefern weicht das von der Realität ab. Und deswegen müssten wir jetzt eigentlich wissen, wie geht es Kate Middleton wirklich und hat sie sich dort wirklich mit ihren Kindern getroffen? Also gab es diese Situation wirklich oder gab es sie so nicht? Welche Absicht stand dahinter, als dieses Bild bearbeitet wurde? Also gab es eine Absicht, die Öffentlichkeit zu täuschen Oder hat man wirklich gedacht, das ist ganz unschuldig, wir machen das Foto nur ein bisschen hübscher? Und dann drittens müssten wir eigentlich auch wissen, inwiefern wurde das Publikum eigentlich in die Irre geführt? Also hat das Foto jetzt dazu geführt, dass Menschen etwas über die Royals oder Kate Middleton glauben, was nicht der Realität entspricht? Und bei allen diesen drei Punkten muss man eigentlich im Moment sagen, können wir das nicht mit letzter Sicherheit sagen. Das zeigt also auch, wie schwierig es eigentlich ist, Missinformation und Desinformation zu messen und zu beforschen.
Nun ist ja durch das Foto nicht in dem Sinne Schaden entstanden, dass das jetzt irgendwelche Wahlen beeinflussen würde oder so. Aber ist dieses Foto Beleg für die neuesten Zahlen der Bertelsmann Stiftung? Die haben ja vor ein paar Tagen eine Studie rausgebracht, dass sich in Deutschland über 80% der Menschen vor Fake News fürchten.
Also wie gesagt, es ist im Moment schwierig zu sagen, ob dieses Foto wirklich Menschen in die Irre geführt hat. Mein Eindruck ist eigentlich nicht. Mein Eindruck ist, dass sehr schnell erkannt wurde, dass mit dem Foto etwas nicht stimmt und dass, wie gesagt, der Journalismus funktioniert hat. Ich glaube auch, dass die meisten Menschen von diesem Foto überhaupt nur durch den Journalismus erfahren haben. Und das sind eben Zusammenhänge, die wir in dem Kontext Desinformation und Missinformation immer und immer wieder sehen. Also das heißt, die Menschen informieren sich weit, weit überwiegend aus seriösen journalistischen Medien und ihnen begegnet eigentlich in der freien Wildbahn kaum Desinformation oder Missinformation. Also gut gemachte amerikanische Studien sagen, weniger als 1% von dem, was wir so an Inhalten und Medien konsumieren, kann irgendwie als Fake News kategorisiert werden. Und nicht selten ist es tatsächlich auch so, dass Menschen eigentlich erst durch journalistische Berichterstattung von Fake News erfahren. Also wenn jetzt beispielsweise der Saarländische Rundfunk sagen würde, hier kursiert eine Fehlmeldung, wir korrigieren das, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht klein, dass viele ihrer Zuschauerinnen oder Zuhörer eigentlich diese Fehlinformation nie mitbekommen hätten, aber dank ihrer Richtigstellung gehört haben, oh, da gab es eine Fake News. Mhm. Also wir unterschätzen, wie gut eigentlich, sagen wir mal, die Informationsqualität ist, der die meisten Bürgerinnen und Bürger ausgesetzt sind.
Wenn ich das so höre, drängt sich mir schon die Frage auf, was halten Sie denn dann eigentlich generell von dieser Bertelsmann-Studie, die ja ziemlich alarmistisch daherkommt? Da heißt es ja unter anderem auch 90% oder sogar mehr haben Angst, dass durch Desinformationen Wahlen beeinflusst werden können. Also das Ganze klingt schon so, wir müssen jetzt dringend zu Felde ziehen. Sie haben eben gesagt, gegen einen Feind, den es eigentlich gar nicht gibt. Und jedenfalls nicht so groß gibt, wie es vermutet wird in der Bevölkerung.
Ja, also das ist eine Umfrage, die gibt wieder, was die Menschen denken. Also ich gehe mal davon aus, dass das eine gut gemachte Umfrage ist. Und insofern ist das nicht die Schuld der Bertelsmann-Stiftung unbedingt, dass die Menschen im Lande Angst haben vor Fake News. Das ist eigentlich mehr die Schuld eines seit Jahren sozusagen vor sich hin wabernden öffentlichen Diskurses, der immer und immer wieder die Botschaft verbreitet, wir sind alle betroffen von Fake News, überall im Internet ist Fake News manipuliert Wahlen, Donald Trump wurde dank Fake News gewählt und so weiter. Also wie Sie schon gesagt haben, es gibt sehr viel Fake News zu Fake News, weil an diesen Ängsten oder an diesen Annahmen ist eigentlich nicht sehr viel dran. Wir haben seit der Wahl Donald Trumps oder seit dem Brexit, die ja so Fake News Großereignisse waren, viel geforscht. Und damit meine ich jetzt nicht nur mich persönlich, sondern die Sozialwissenschaften. Und wir wissen eben, dass, wie gesagt, die meisten Menschen sehr, sehr wenig Fake News sehen. Und interessanterweise können wir übrigens bis heute nicht feststellen, ob Fake News wirklich einen Effekt hatte bei der Wahl Donald Trumps, obwohl es diverse Studien gibt. Die meisten davon finden keine signifikanten Zusammenhänge. Und das liegt eben daran, dass die meisten Menschen sehr wenig Fake News sehen.
Ich würde Sie da an der Stelle mal unterbrechen. Es macht ja auch Spaß, sich mal ein bisschen zu streiten. Also ich bin so ein bisschen erstaunt über Ihre Aussagen. Also es gibt ja eine Reihe von Fakten, wo man ja schon irgendwie auch das anders sehen kann. Also zum Beispiel, es gibt ja eine Geschichte, da haben wir ja schon drüber gesprochen, also in Bezug auf die Wahl von Donald Trump, dass fast die Hälfte der republikanischen Wähler in den USA glaubt, dass die Wahl rigged, sagt man ja im amerikanischen, also dass die Wahl geklaut worden sei. Also ist das denn nicht ein Beleg für die Macht von Fake News, wenn wirklich die Hälfte der republikanischen Wähler glauben, dass eigentlich Donald Trump der legitime Präsident sei? Also wenn man ihnen jetzt so zuhört, dann denkt man so, okay, die Leute kommen damit wenig in Kontakt und es hat auch wenig Auswirkungen. Und wenn man dann jetzt vielleicht auch nochmal mit dazu nimmt, es gibt ja auch andere Akteure, also seitens in China oder in Russland, die ja auch sehr aktiv sind, was solche Geschichten angeht, dann frage ich mich schon, verharmlosen Sie da nicht so ein bisschen das Phänomen?
Also die Frage ist auch bei solchen Umfragen, was meinen die Menschen eigentlich, also jetzt in dem Fall die Republikaner, wenn sie sagen, die Wahl war in irgendeiner Form verzerrt oder Biden ist nicht legitim gewählt worden. Es gibt viele Republikaner, die sehr unglücklich waren mit der Berichterstattung, Medienberichterstattung über Donald Trump, die sehr sich geärgert haben über die Tatsache, dass negative Berichte über die Familie von Joe Biden kurz vor der Wahl ja faktisch unterdrückt wurde, muss man sagen, durch Social-Media-Plattformen wegen Fake-News-Ängsten nicht verbreitet werden durften, obwohl sie sich im Nachhinein als wahr herausgestellt haben. Dann kam natürlich die Pandemie und die ganz starke Ausweitung des Briefwahlverfahrens, das viele Amerikaner nicht gewohnt sind und, und. Also es gab sehr viele Dinge, wo Republikaner sagen, das war nicht fair. Ja, so liefen die Wahlen bei uns vorher nicht ab oder das war einseitig, das war zulasten von unserem Kandidaten und deswegen das Gefühl haben, ja eben wie gesagt, dass halt die Wahl nicht fair verlaufen ist. Also das heißt nicht unbedingt, dass sie wirklich glauben, es gab manipulierte Wahlmaschinen, die irgendwie Stimmen von links nach rechts verschoben haben oder was so die ganz extremen Verschwörungstheorien in diesem Zusammenhang sind. Und man muss auch sagen, das hat natürlich auch viel mit gruppendynamischen Prozessen zu tun. Also wenn man halt sich als Republikaner identifiziert und der eigene Kandidat verliert, dann ist das bedrückend und dann sucht man nach Erklärungen dafür. Wenn man sich die letzten Wahlen davor anschaut, übrigens die Anhängerinnen und Anhänger von Hillary Clinton waren auch der festen Überzeugung, dass Donald Trump gewählt wurde, weil Russland die Wahl manipuliert hat. Ja, das war ja eine ähnliche Art von, ja, wie soll man sagen, eben politisch total einseitiger quasi Verschwörungstheorie. Solche Dinge legt man sich halt zurecht, weil man sich sein Weltbild erhalten will und weil man am Ende doch Recht behalten will. Es gibt schon eine Minderheit von Bürgerinnen und Bürgern, die relativ intensiv Fake News konsumieren, weil sie das wollen. Und das wird eben auch in der öffentlichen Diskussion oft falsch verstanden. Es geht nicht darum, dass wir unschuldig im Netz über irgendwas stolpern und dann in die Irre geführt werden. Wie gesagt, die meisten Bürger sehen praktisch keine Fake News. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel bei einem bestimmten Thema eine sehr abweichende Meinung haben, also wenn sie zum Beispiel glauben, Impfungen führen zu Autismus bei Kindern oder irgendwas, dann sind sie vielleicht Teil von einer Community, die das denkt. Und dann suchen sie gezielt nach Informationen, die ihr Weltbild bestätigen. Und dann werden sie vermutlich sehr viel mehr, in Anführungsstrichen, Fake News konsumieren als die durchschnittlichen Bürgerinnen und Bürger.
Ich habe gerade vor ein paar Tagen auch noch mal ein Interview bei den Kollegen im Deutschlandfunk gehört. Da hat man eine Expertin befragt, die hat sich konkret mit den Aktivitäten von russischer Seite befasst. Und sie hat gesagt, dass man davon ausgehen kann, dass es in Deutschland 20% der Leute gibt, die sowieso, sagen wir mal, eine medienskeptische Haltung haben. Und dass die ganz besonders empfänglich sind, auch für Manipulationen und Fake News, weil sie sowieso den Medien gänzlich misstrauen. Und wenn man dann diese Zahl hört, also ich lasse es mal dahingestellt, aber 20% ist ja doch eine ganze Menge. Also das ist ja doch dann zwar eine Minderheit, aber doch eine signifikante Minderheit, oder?
Das wäre ein ganz gutes Beispiel, weil es gibt natürlich Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen jetzt zum Beispiel sagen, wir sollten die Ukraine nicht militärisch unterstützen. Russland ist ein potenzieller Partner von uns oder ein großes, mächtiges Land, das man nicht vergrätzen sollte und so weiter. Und dann zum Beispiel unzufrieden sind vielleicht mit einem großen Teil der Medienberichterstattung, die halt sehr ukrainefreundlich ist und die auch die militärische Unterstützung der Ukraine befürwortet. Und was macht man dann, wenn man so denkt? Dann sucht man sich halt alternative Medien, dann sucht man sich Plattformen, die ukrainisch kritisch, sage ich mal, oder pro-russisch richten. Und dann kann man natürlich sagen, oh, diese Menschen sind zum Opfer von Fake News geworden. Aber das ist einfach eine ganz, ganz starke Vereinfachung. Diese Voreinstellungen existierten ja auch schon zuvor. Und es geht ja mehr darum, dass diese Menschen nach Informationen suchen, die vielleicht ihr Weltbild bestärken und bestätigen. Möglicherweise kann es dann zu Radikalisierungseffekten kommen, aber auch Radikalisierungseffekte sind unwahrscheinlich komplex. Da braucht es gesellschaftliche Einflüsse, ökonomische Einflüsse, was weiß ich, familiäre, zum Teil gesundheitliche Einflüsse, damit Menschen sich radikalisieren. Und deswegen ist dieses Bild, dass wir sehr leicht beeinflussbar sind und nur weil wir über eine russische Fake-Meldung im Internet stolpern, plötzlich unser Weltbild verändern oder völlig abstruse politische Meinungen vertreten, das ist einfach so nicht richtig.
Ja, das ist ja eben genau diese Frage. Michael vertritt ja zumindest mal in dieser Diskussion hier die Meinung oder zumindest mal die These, dass wenn genügend Leute mit Fake News konfrontiert werden, anfangen die zu glauben und dann, dass aus diesem Glauben an diese Fake News irgendwann auch Verhalten wird und aus diesem Verhalten wird dann irgendwann mal Wahlverhalten und am Ende regiert hier was weiß ich wer. Ist das denn eigentlich medienwissenschaftlich so einfach? Nein, einfach ist es nicht. Es ist ja schon ein Kaskadenmodell eigentlich, aber wie groß ist denn aus Ihrer Sicht, aus Ihrer kommunikationswissenschaftlichen Sicht eigentlich tatsächlich die Macht von, ja, wir sprechen ja immer von Fake News, Sie haben schon Desinformation, Missinformation, ich würde noch sagen Propaganda, Falschmeldungen, es gibt ja viele Worte dafür. Wie groß ist die eigentlich?
Also das finde ich erstaunlich, eben beim öffentlichen Fake News-Diskurs. In der Kommunikationswissenschaft befinden wir uns schon seit vielen Jahren in dem, was wir die Era of Weak Effects nennen, also das Zeitalter der schwachen Effekte. Und das heißt, dass eigentlich der Konsens in unserem Fach ist, dass Medieneffekte eher klein und eher schwach sind. Und jetzt bei Fake News werfen wir auf einmal diese Erkenntnis über Bord und sagen, oh, bei Fake News haben wir plötzlich riesige Effekte zu erwarten. Also das ist a priori schon unplausibel, dass das so ist. Und wir sollten eigentlich aufgrund von jahrzehntelanger Forschung eher mit der Prämisse an diese Forschung herangehen, zu sagen, vermutlich sind diese Effekte sehr klein und vermutlich wird es schwierig sein, die zu finden. Und so ist es in der Tat auch. Also die gut gemachte quantitative empirische Forschung, die sich in den letzten Jahren jetzt angehäuft hat, zeigt in der Tat, dass diese Effekte sehr, sehr klein sind. Es gab zum Beispiel jüngst eine interessante Studie in Zusammenarbeit mit Facebook, wo am Facebook-Algorithmus Veränderungen vorgenommen wurden und dann wurde eben gemessen über zum Teil längere Zeiträume. Hat das etwas gemacht mit den Nutzenden? Haben die plötzlich andere Vorstellungen, haben die andere politische Einstellungen oder Verhaltensabsichten? Und auch bei dieser Studie hat man sagen müssen, man kann keine Effekte auf die politischen Einstellungen oder das politische Verhalten feststellen. Weil wir Menschen sind halt generell nicht sehr einfach zu manipulieren und wir sind auch insbesondere in unserem politischen Weltbild nicht besonders flexibel. Ja, wenn wir erstmal eine politische Identität haben, dann haben wir die oft über sehr, sehr lange Zeiträume.
Also wenn man Ihnen jetzt so zuhört, dann kann man ja sich jetzt denken, okay, jetzt stehen wir vor den Europawahlen und die US-Wahlen kommen ja dann im November. Also dann kann man sich jetzt entspannt zurücklehnen und sagen, okay, die Fake News oder Desinformationskampagnen, die ja womöglich da auch kommen werden von interessierter Seite, die kann man ja nicht vernachlässigen, aber doch, sag mal, sie sind jetzt nicht so effektiv, wie man sich das vielleicht vorstellt.
Ja, das ist sicher nicht entscheidend. Also entscheidend ist, mehr gute Qualität an Informationen zu haben und nicht mit sehr, sehr viel Aufwand das bisschen schlechte Qualität an Informationen zu bekämpfen, das da draußen herumschwirrt. Also die Grundannahme ist, Menschen konsumieren sich aus seriösen Medien. Das ist erstmal eine gute Nachricht und das ist etwas, was wir fördern und stärken müssen, dass Menschen erkennen, was seriöse Medienangebote sind und dass sie halt auch weiterhin diese konsumieren und nicht sich alternative Medien suchen. Und insofern ist die Verbreitung und Stärkung der bestehenden guten Medienangebote ist sehr, sehr, sehr viel wichtiger, als zu sagen, irgendein russischer Bot hat jetzt auf Facebook eine erfundene Meldung verbreitet und da müssen wir jetzt alle drüber berichten und wir müssen das jetzt alle richtig stellen und dadurch dieser Geschichte viel mehr Aufmerksamkeit geben, als sie vorher hatte, weil wir eigentlich davon ausgehen müssen, dass das für sich alleine genommen kaum jemanden erreichen wird und vermutlich auch niemanden überzeugen wird, seine Wahlabsicht zu ändern.
Kommt diese Ihre Erkenntnis eigentlich auch in der Politik an oder bei den Regierungen an? Ich habe doch das Gefühl, dass gerade jetzt sehr viel darüber nachgedacht wird, wie man eben den Kampf gegen Fake News intensivieren könnte.
Ja, aus meiner Sicht ist der Diskurs, der mediale Diskurs und der politische Diskurs zu Fake News in den letzten Jahren wirklich entgleist. Also das heißt, wir haben hier eine so starke Abweichung inzwischen von der öffentlichen Angst und dem politischen Aktivismus auf der einen Seite und dem Forschungsstand auf der anderen Seite. Ich habe das Gefühl, hier bräuchten wir auch mehr Follow the Science. Wir müssen endlich wieder den Forschungsstand wirklich zur Kenntnis nehmen und feststellen, dass nicht jede Kleinigkeit, vor der wir möglicherweise Angst haben könnten, auch wirklich eine begründete Angst ist. Und es ist immer bedenklich, wenn Politik anfängt, Maßnahmen zu ergreifen und möglicherweise Freiheiten einzuschränken, wenn die empirische Evidenz für die Notwendigkeit dieses Eingriffs fehlt. Und das scheint mir zunehmend bei Fake News der Fall zu sein.
Michael, noch Fragen?
Also ich antworte mal mit Joschka Fischer, I'm not convinced, aber wir müssen es einfach jetzt an der Stelle mal so stehen lassen. Also man könnte noch viel dazu sagen, aber ich finde ja auch interessant, dass Sie eine andere These vertreten, also dass Sie jetzt sagen, okay, wir berichten vielleicht auch zu viel über Fake News hier und da und das ist ja eine These, die wirklich interessant ist. Insofern, ja, also bin ich dankbar für auch eine andere Sichtweise, als man sie jetzt üblicherweise so öfters hört.
Herzlichen Dank, Herr Professor Hoffmann, für Ihre Erkenntnisse dazu.
Medien, cross und quer. Der Podcast.